was passiert in dieser Vorlesung? Ich hatte Ihnen das letzte Mal vorgestellt, die im Wesentlichen die Bielefelder Ausgabe von Schulte, der auf der Basis von Wricht und anderen eine ziemlich definitive gedruckte Ausgabe der verschiedenen Fassungen der philosophischen Untersuchungen erstellt hat. Und ich habe Ihnen ebenfalls schon den Hinweis gegeben, dass wir das in der Spannung mit einer zweiten, anderen editorischen Aufgabe sehen werden, nämlich in der Spannung mit diesem online digitalisierten Nachlass von Wittgenstein, den Sie sich hoffentlich schon angesehen haben, library.nlx.com, vom Universitätsnetz Wien aus für alle Leute zugänglich. Und Sie haben gesehen, das letzte Mal haben sich vielleicht schon selber auch ein bisschen umgesehen, dass es hier, ich hoffe, dass es entsprechend gelingt, ja, dass es hier eine Möglichkeit gibt, auf bisher gänzlich unerreichte Art und Weise mit dem Gesamtinhalt der Wittgenstein-Nachlassbestände umzugehen. Ich gehe heute folgenderweise vor. Es ergibt sich, dass wir gerade angesichts solcher Umbrüche in der ganzen Textsituation, in der Situation, wie wir an bestimmte traditionelle Inhalte herangehen, gezwungen sind, eine gewisse Reflexion anzustellen, und zwar eine Reflexion auf unsere Zugangsweisen selbst. Das ist eine reflexive Tätigkeit, die in der Philosophie ja öfters vorkommt. Jede Anfängerveranstaltung macht damit vertraut, dass so etwas wie Transzendentalphilosophie dadurch motiviert ist, ganz zentral, dass wir nicht einfach hinnehmen, was uns gegeben ist, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen, was sind eigentlich die Bedingungen, unter denen uns etwas gegeben ist. Und insofern kann man sagen, der simpelste philosophische Affekt, der ein äußerst kräftiger und äußerst gefährlicher ist gleichzeitig, das ist eine Medizin, aber auch ein Gift, ist diese Frage, was sind denn die Bedingungen, unter denen irgendetwas stattfindet. Also nehmen wir ein sogenanntes Fernsehduell, in dem die Politikerin A gegen die Politikerin B auftritt. Und was sagen Philosophinnen dazu? Die sagen, warum nennt man das eigentlich Fernsehduell? Statt dass sie einschalten und schauen, was passiert. Das ist also ein typischer Fall von dieser Reflexionslage. Und ich will das an dieser Stelle jetzt einsetzen für meine Zwecke und muss es einsetzen, nachdem, wie ich die Sache vorbereitet habe. Und zwar auf eine ganz spezifische Art und Weise, nämlich beschreibbar mit dem Stichwort Gedächtnisgeschichte. Manche von Ihnen werden Kulturwissenschaften ein bisschen teilgenommen haben, wahrgenommen haben und werden draufgekommen sein, dass es in den Kulturwissenschaften eine wichtige Tendenz heutzutage gibt, die darauf hinweist, dass wir nicht nur Gedächtnis haben, dass wir nicht nur Gedächtniskultur haben, etwas, was sehr aktuell und in vielen Abschattungen sozusagen durchführbar ist, sondern dass wir auch nicht einfach glauben können, dass das Gedächtnis dasselbe bleibt. Das Gedächtnis selber ändert sich. Es hat ein zentrales Buch in dem Zusammenhang, um nur eines zu erwähnen, außerhalb der Philosophie, ist von Jan Assmann, Moses, der Ägypter. In diesem Buch zeigt er wunderschön, wie die durch die europäische Geschichte durchgehende Beschäftigung mit dem, was Moses war, zwischen Israel und Ägypten, selber wesentliche Aufschlüsse darüber bietet, nicht nur was der Moses war, sondern auch was die europäische Kultur ist. Sie können, wenn Sie wollen, das ganze umfangreiche Oeuvre von Blumenberg auch als eine solche ständige Durchdeklination von Gedächtnisgeschichte sehen. Ich werde jetzt aber keinen Vortrag über Gedächtnisgeschichte im Allgemeinen erhalten, sondern ich sehe mich veranlasst, Sie werden im Laufe dieser Vorlesung sehen, warum, für mich selber die Frage der Gedächtnisgeschichte zu stellen, und zwar im Hinblick darauf, wie Wittgenstein auftritt und wie uns der philosophische Wirksamkeit Wittgensteins entgegentritt. Diese Art von Gedächtnisgeschichte hat den Charme, aber wiederum auch die Gefahr, dass sie natürlich involviert ist, auch in Personen, in unterschiedliche Zeitsituationen. Insofern die Fiktion durchbricht, dass es ein transparentes Kontinuum gibt zwischen dem, was der Wittgenstein damals getan hat, hingeschrieben hat, und dem, was wir heute als zugänglich haben, sondern sie lässt sich ein darauf, dass das, was Wittgenstein getan hat und was in einer gewissen Weise erstens in Cambridge in der Bibliothek liegt, zweitens aber hier auch transkribiert ist, dass das im Rahmen der 50 Jahre, also des halben Jahrhunderts im Prinzip, das vergangen ist, seit dem Tod von Wittgenstein 51, sich selber auch verwandelt hat, aus bestimmter Perspektive her. Gut, endet alle dieser Vorreden. Was war die Situation, als ich mich das erste Mal beschäftigt habe mit Wittgenstein im kontinentaleuropäischen Raum, also unter anderem in Wien in den späten 60er, Anfang der 70er Jahre? Die Situation kann ich kurz beschreiben. Kein Mensch hat Wittgenstein, also kaum jemand hat Wittgenstein hier wahrgenommen. Durch die Nachkriegsentwicklungen der Philosophie in Wien, aber auch im deutschsprachigen Raum, ist alles das, was mit Wiener Kreis, Positivismus, englischer, analytischer Philosophie verbunden war, ziemlich eindringlich verdrängt worden, weggestrichen worden hier, ersetzt worden durch philosophische Ansätze, die was mit Existenzphilosophie, Existenzialontologie einerseits und andererseits traditioneller europäischer Philosophie, deutscher Idealismus und die Folgen zu tun haben. Wittgenstein wurde schlicht nicht gelehrt, nicht ganz, sondern es gab hin und wieder kleine Ausnahmen. Es gab, Béla Juhasz hat es noch gegeben, das war ein Spätausläufer, aber der ist nicht, des Wiener Kreises ist nicht wirklich wahrgenommen worden. Aber es gab, und das ist ein wichtiges Moment der Gedächtnisgeschichte, das ich hier festhalten und dokumentieren möchte, es gab durchaus einen mir erinnerlichen Ansatz in der akademischen, sozusagen Professorenphilosophie, sich damit zu beschäftigen, und das war einer der beiden Großprofessoren, Leo Gabriel, der auch ein Seminar mal gehalten hat über Wittgensteins Tractatus Philosophicus und der sich also hin und wieder mit diesen Sachen beschäftigt hat, aus einer gewissen bürgerlichen Rundum-Interesse, ganz abgesehen davon, dass er ein Buch geschrieben hat, Integrale Logik, das was mit Logik zu tun vorgab und darum zumindest zugestehen musste, dass es in der Logik auch was Interessantes gibt. Also es war zwar eher in Richtung Brahma und Existenz, das ist der Name eines anderen Buches, ist also ein bisschen mehr eine integrale, totalitär traditionelle Logik, aber er hat jedenfalls den Tractatus Logico Philosophicus wahrgenommen. Und was ist dann dort geschehen? Das ist eine ziemlich wichtige Geschichte, also in meiner Erinnerung, und ich denke nicht nur in meiner Erinnerung, und Sie werden sehen, die Geschichte, wenn sie nicht bewältigt wird, fällt uns immer neu auf den Kopf. Die Besonderheit dieses Seminars hat darin bestanden, dass der Tractatus Logico Philosophicus, der aus, ich weiß nicht wie viele Seiten besteht, aus Hausnummer mal, kommt natürlich auf die Ausgabe an, sagen wir mal 80 Seiten besteht, der ist ja nicht sehr lang, wahrgenommen worden ist und ausschließlich gelesen worden ist, als ob er auf Seite 82 beginnen würde. Es hat der Tractatus Logico Philosophicus hat ja diese Besonderheit, dass am Ende geballt zusammengefasst Wittgensteins einigermaßen ich sage es jetzt mal flippige Aussagen, pauschale, kecke, aggressive, wie immer man die Aussagen nennen will, Aussagen darüber sich befinden, was die Metaphysik ist, was die Ethik ist, was die Ästhetik ist, was das Ich ist, warum man leben soll, warum man nicht leben soll. Das Ganze auf 7 bis 12 Seiten. Das Ganze aber, bevor also vieles anderes geschehen ist. Die Besonderheit dieser Rezeption damals war, dass nichts von dem rezipiert worden ist, was vorher war, sondern dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, dass es so schöne Worte von Wittgenstein, Sie kennen, ich erspare mir die schönen Worte von Wittgenstein hier noch einmal zu überliefern, aber diese schönen Worte von Wittgenstein sind dort philosophisch herumgedreht worden, das war es dann. Es war nichts mit den philosophischen Untersuchungen. Es war ganz einfach dieses gewisse von Wittgenstein selber, kann man doch wohl sagen, kokett eingesetzte metaphysische Schillern, war dasjenige, was ihm in den Party Circles der Philosophen verhandelt worden ist. Und das zu einem Zeitpunkt, muss man sagen, hier sind wir jetzt in der Gedächtnisgeschichte, wo Wittgenstein im angloamerikanischen Raum auf eine hochintensive Art und Weise rezipiert worden ist. Der Traktat zum Beispiel hat eine gesamte Philosophieindustrie beflügelt. Es gibt also hunderte und hunderte Bücher über den Traktat und zwar über die ersten 75 Seiten des Traktates. Es hat in dieser Situation der transzendental, also der kontinentaleuropäischen Tradition geradezu zu den Demarkierungsmerkmalen gehört, zu den Abgrenzungsmerkmalen, dass man das als technische Philosophie, die nun nichts mit dem Leben zu tun hat, nicht zur Kenntnis nimmt, mehr oder weniger, und sich selber darauf zurückzieht, dass wir doch wir Kontinentaleuropäer sind doch diejenigen, die eine breitere Auffassung von Philosophie haben, die mehr was mit Verständlichkeit und mit Leben zu tun hat. Das Ding ist massiv unterbrochen und auch verändert worden, diese Frontenstellung mit einem, man kann da schon sagen, entscheidend wichtigen Buch von Czarnik und Tulmin zu Beginn der 70er Jahre. Das ist das Buch Wittgensteins Vienna. Und in dem Buch Wittgensteins Vienna haben sie nun versucht, Czarnik und Tulmin, die ganze, den Lokalkolorit, sagen wir es mal, alles das, was in Wien eben so bekannt ist, in der Luft liegt, die Wiener Atmosphäre mit zusammenzudenken und hineinzudenken in die philosophische, also zusammenzudenken, sagen wir mal so, mit den philosophischen Sachen. Das heißt, das Buch war aber natürlich gerichtet, muss man dazu sagen, an eine angloamerikanische Wissenschaftskultur, die den Wittgenstein als analytischen Philosophen rezipiert haben und denen jetzt mitgeteilt worden ist, nachhilfemäßig sozusagen, was man in Wien alles sonst noch dazu gedacht hat. Also es hat sicherlich keinen Hinweis auf Kierkegaard, Schopenhauer oder Nietzsche gegeben in der professionellen Literatur im angloamerikanischen Raum. Und Wittgensteins Vienna hat das in dem ganzen Rahmen nachgetragen. Es ist dann Brian McGuinness, ein zweiter wichtiger Schritt, der eine Biografie geschrieben hat über Wittgenstein, in der er alles das noch einmal und zwar, sagen wir mal, philosophisch genauer dokumentiert niedergelegt hat. Und in dieselben Richtung, ungefähr gleich auf mit Brian McGuinness, ist Ray Monk, Wittgenstein, The Duty of Genius, der ebenfalls dazu geführt hat, dass man jetzt von beiden Seiten her, also vom angloamerikanischen und vom europäischen, eine Möglichkeit hat, das ganze Spektrum zu sehen, also zumindest einführenderweise die Angebote zu bekommen, dass man in etwa weiß, wo war der Wittgenstein, zu welcher Zeit, wie er das und das geschrieben hat, was hat er gelesen, was hat ihn interessiert und welche Einflüsse kann man im Einzelnen feststellen, durch welche Diskussionen, durch welche internen philosophischen Anstöße lässt sich vieles erklären, was er getan hat. Diese Situation ist sozusagen die allgemeine Situation, die sich heute jemanden darstellt. Und zwar, ich würde es da mal so sagen, das kann man so bewenden lassen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, biografisch genügend Informationen über Wittgenstein zu haben. Und an der Stelle greife ich jetzt ein in dem, was ich Ihnen vortragen möchte. Wir haben allerdings auch als neues Moment jetzt die Möglichkeit, auf eine ganz neue Art und Weise mit den Texten umzugehen. Also wir können mit Hilfe der zum Beispiel hier online verfügbaren Schriften das Folgende machen. Wir können, da gehe ich jetzt auf meine Vorlesungsbeschreibung ein und sage, wir können, wenn wir die Frage uns stellen, wie ist es denn gewesen mit dem Beginn der philosophischen Untersuchungen. Wir wollen mal jetzt wissen, wir wollen nicht, wir könnten natürlich uns hinsetzen und könnten die philosophischen Untersuchungen mal zu lesen beginnen, als ob sie gerade frisch jetzt hierher serviert worden wären, gestern geschrieben. Nicht? Das ist eine durchaus legitime, ich komme auf diese Sache zurück, durchaus legitime Fiktion. Stellen Sie sich vor, gestern ist ein Buch erschienen, nennt sich Philosophische Untersuchungen und liegt uns hier vor und wir beginnen es zu lesen, als ob es keine Zeit dazwischen gegeben hätte. Das können wir durchaus machen, das ist keineswegs absurd. Wir können uns natürlich auch die Frage stellen, philosophische Untersuchungen von Ludwig Wittgenstein, wer ist denn das, wo war er da, was hat er gedacht, was hat er gewollt, wie hat er sich gefühlt dabei. Das können wir auch. Was ich hier Ihnen anbieten möchte, als eine dritte Möglichkeit, und ich werde darüber reden, wie es mit dieser Möglichkeit sozusagen aussieht und was man damit machen kann. Wir können auch sagen, die philosophischen Untersuchungen, bekannterweise beginnen die mit einem Augustinus-Zitat. Augustinus beschreibt in den Konfessionen das Lernen der Sprache so und so. Das werden Sie alle schon mal reingeschaut, wenn Sie reingeschaut haben, gesehen haben. Und jetzt können wir mit der Sache so umgehen, dass wir sagen, okay, wir haben den gesamten Nachlass, wir tippen Augustinus ein und schauen, was passiert. Und wir hoffen, es passiert etwas. Auf der linken Seite finden Sie massiv viele Belegstellen, in denen überall Augustinus vorkommt. Nun gibt es auch eine Reihe von anderen Referenzen auf Augustinus im Unterschied zu dem, was zu Beginn der philosophischen Untersuchungen steht. Aber wenn Sie sich das einmal ansehen, und das klicke ich jetzt nicht durch hier für Sie, weil das können Sie tatsächlich selber gut machen im Universitätsnetz. Wenn Sie sich das ansehen, dann werden Sie draufkommen, im Band 111 ist das erste Mal in dem ganzen Korpus dieses Motiv zu sehen.
Augustinus über das Lernen der Sprache. Und zwar ist das, das kann man dazu noch sagen, glaube ich, am 14. Das ist, das ist der, interessante Frage ist natürlich, wann hat er das geschrieben? Das hat er geschrieben 1931, sage ich jetzt das mal gleich, und zwar im Juli, glaube ich, 14. Juli 31. Ende des ersten Tages, am 14. mit Augustinus über das Lernen der Sprache, dann fängt er am 15. Redet er weiter über Platon und dann spricht er Augustinus, wenn er vom Lernen der Sprache redet, redet ausschließlich davon, wie wir den Dingen Namen beilegen oder die Namen der Dinge verstehen. Wenn Sie jetzt weiter gehen, dann, dann sehen Sie hier, dass diese ganze Idee weiter verfolgt wird. Ich gehe auf die Sache jetzt hier im Detail noch nicht ein, weil ich einen größeren Bogen ziehen möchte. Ich will Ihnen nur zeigen und sagen, Sie haben mit der Möglichkeit einer ganz einfachen Suchfunktion, das Ganze können Sie natürlich auch mit Privatsprache oder mit Regelfolgen oder sowas machen, haben Sie die Möglichkeit, an das Ding heranzugehen auf eine ganz eindrucksvollere und mächtigere Art und Weise, als wenn das Ding jetzt hier hereinkommt und gerade publiziert ist. Nämlich Sie haben einen quasi sub specie aeternitatis Zugriff auf alles das, was Wittgenstein jemals geschrieben hat in dieser Hinsicht. Und was stellen Sie dabei fest? Sozusagen unter dem sub specie aeternitatis Zugriff stellen Sie fest, am 14. Juli 1931 hat er das erste Mal diese Idee gehabt und hat diese Idee in diese und diese Zusammenhänge eingepackt. Das ist nun eine, ich sage es mal sozusagen ein bisschen despektierlich, das ist eine gigantische Belegstellenindustrie, die an dieser Stelle möglich gewesen ist. Sie haben also Zugänge zu Materialien, die Sie sonst niemals gehabt haben, und Sie werden, wenn Sie nur ein bisschen anfangen, das jetzt dann so durchzuprüfen, werden Sie allerdings drauf kommen, dass Sie sehr schnell den Mut verlieren, dass Sie verloren gehen in der Vielfalt der hier zur Verfügung stehenden Information. Ich sage Ihnen einen einfachen Grund, warum sowas passieren kann. Und dieser Grund hat für mich hat sozusagen einen größeren Relevanzcharakter, als es vielleicht erscheint. Aber es ist das Folgende: Wenn Sie jetzt hier weitergehen, ja, wenn Sie hier weiter durchprobieren, wo kommt jetzt überall der Augustinus vor, dann sind Sie notgedrungen in diesem Setting darauf angewiesen, dass als erstes Mal prima vista Sie schauen, Item 111 gibt es, 114 gibt es, 115 zum Beispiel. Gerade wenn Sie 115 nehmen, das will ich Ihnen doch jetzt schnell zeigen, weil das für diejenigen interessant ist, die im vergangenen Semester da waren. Ich habe jetzt, 115, das ist ein Manuskript, das in zwei Teilen geteilt ist. Einerseits ist es 1932 geschrieben und der zweite Teil ist dann 36 geschrieben, 32, 33 oder 33, 34, glaube ich hier. Und der zweite ist 36 geschrieben. Und ich habe über den ersten Teil im vergangenen Semester eine Vorlesung gemacht. Sie sind jetzt hier im Manuskript 115 und finden, der erste Teil hat eigentlich damit nichts zu tun, aber im zweiten Teil, das wird es auch noch. Das wird es irgendwie auch noch nicht sein. Hier muss es sein. Da haben Sie es. im zweiten Teil des Manuskripts 115 tritt das Ding jetzt wieder auf, und da ist es nicht nur, beschreibt das Lernen der menschlichen Sprache Punkt, sondern er hat auch das Konfessionenzitat schon mit drinnen. Das ist eine Art, wie das Ding ausgebaut wird. Aber was ich Ihnen jetzt zeigen wollte ist, Sie gehen also auf 111, 115, dann kommen Sie irgendwann einmal auch darauf, dass es vorkommt im Manuskript, im Typoskript 211. Typoskript 211 tritt das auch auf, und der Punkt, der jetzt mir wichtig ist, den ich angedeutet habe, ist der folgende. Dadurch, dass wir gewöhnt sind an die Durchnummerierung von 1 bis folgende, ergibt sich ganz notgedrungen irgendwie der Eindruck, dass das eine zeitliche Folge ist, dass man so verfolgen könnte, wie die Sache geht. Noch dazu haben wir so eine Voreinstellung diesbezüglich, dass man sagt, zuerst schreibt man was mit der Hand, und nachher, wenn man mit der Hand die Sache geschrieben, möglicherweise korrigiert hat, dann lasst man es tippen. Und das heißt also, zuerst kommt das Manuskript und dann kommt das Typoskript. In der von Wricht-Katalogisierung ja auch so Eingang findet, dass die Manuskripte alle mit 100 anfangen und die Typoskripte fangen mit 200 an. Da ist eine ähnliche implizite Voraussetzung drinnen, dass das eine früher ist als das andere. Sie werden sich aber auf diese Art und Weise leider täuschen. Und zwar immer wieder und systematisch täuschen. Denn das Manuskript 211, wo Sie das jetzt hier drinnen haben, was ich Ihnen da gerade gezeigt habe, ist 3 Monate später als das Typoskript 211 ist 3 Monate später als das Manuskript 111, in dem das Ding das erste Mal vorkommt, und das Manuskript 115, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, ist Jahre später als das. Warum sage ich Ihnen das? Erstens, um Sie darauf hinzuweisen, dass die digitale Aufbereitung von einem solchen komplexen Konvolut von Nachlassgeschichten eine sehr, sehr heikle Sache ist, die viele Entscheidungen vorwegnimmt, deren man sich bewusst sein muss, um die Sache richtig einschätzen zu können. Und dass es darum also eigentlich erdenklich problematisch ist, diese Sachen, wenn man sie schon digitalisiert hat, so der Reihe nach hinzustellen, als ob es gedruckte Bücher wären. Das könnte man viel besser machen im digitalen Bereich. Es wird aber an der Stelle so gemacht, als ob es sich um einfache Bücher handeln würde. Also das Simpelste, was man zum Beispiel tun könnte, wäre, eine Funktion drin zu haben, die das Ganze zeitlich ordnet, statt numerisch ordnet. Das sind Dinge, die mich beschäftigen, weil ich auch versuche, aktiv in der Aufarbeitung und Interpretation des Nachlasses etwas weiter zu machen. Das war sozusagen mein Hintergrund, der dazu anzumerken ist. Hier lasse ich es mal bei diesem einen Hinweis bewenden. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist aber, dass Sie eigentlich, wenn Sie was Gedeihliches anfangen möchten mit diesem riesigen Textmaterial, brauchen Sie eine Landkarte, brauchen Sie einen Führer, brauchen Sie irgendjemand, der Ihnen sagt, was ist jetzt wann und wo relevant, wann ist was wo geschrieben und wo muss ich schauen, damit ich weitere Informationen kriege. So etwas gibt es. Die Sachen sind alle ganz am Anfang, und darum, also gerade zu beobachten, es ist quasi in wenigen Beispielen ist zu beobachten, wie sowas aussehen kann. Und was ich Ihnen in dieser Vorlesung bieten möchte, ist unter anderem einen Führer, eine Landkarte in diesem Bereich, gerade in den Beginn der philosophischen Untersuchungen. Das, was es da gibt, ist eine Publikation aus dem Wittgenstein-Archiv von Alois Pichler, Wittgensteins philosophische Untersuchungen zur Textgenese der ersten 4 Paragraphen der philosophischen Untersuchungen. Das gibt es leider nicht im Buchhandel. Ich werde aber schauen, dass ich es fotokopiere, damit Sie es auch haben. Aber eine der wichtigen Dinge wird sein in dieser Vorlesung, sie damit vertraut zu machen, wie es hier rein von der Textgenese aus aufzufassen ist. Und der Zweck, der sich damit verbirgt, ist der, ihnen auch gleichzeitig natürlich einen Einblick in das zu vermitteln, wie Wittgenstein arbeitet und welche Einstellung zu seinen Gedanken implizit darin deutlich wird, dass er so arbeitet, wie er arbeitet. Also es wird darum gehen, natürlich inhaltlich, aber auch diese Inhaltlichkeit bezogen auf die komplexe Lage der Textsituation. Da habe ich jetzt schon was vorausgeschickt und vorweg Ihnen gesagt, was ich als Ende, als meine Antwort noch einmal anbieten werde, denn das, was ich Ihnen jetzt da gesagt habe, ist sehr wohl eine Antwort im Rahmen der Gedächtnisgeschichte, die ich jetzt noch ein bisschen fortsetzen möchte, aus einem sozusagen aktuellen Anlass. Ich habe mir angesehen neuere Wittgenstein-Publikationen und diese neueren Wittgenstein-Publikationen, von denen ich zwei jetzt nennen möchte, die haben mich sehr erinnert an das, was ich Ihnen erzählt habe über die Situation in Wien 1970 und ich werde mich bemühen, es sachlich darzustellen, obwohl Sie aus meinen Anmerkungen schon gehört haben und aus meinem Tonfall auch noch weiter hören werden, dass ich nicht ganz damit einverstanden bin. Ich werde aber es nicht mit solchen unterschwelligen Tendenzen dabei belassen, sondern ich möchte auch versuchen, dieses Thema selber erstens sozusagen für Sie Ihnen vor Augen zu führen und dann zweitens auch die Frage zu stellen, warum ist das wichtig, inwiefern ist das wichtig, was lernt man davon? Also ich sage es Ihnen mal auf eine ganz grobe und gerade Art und Weise führe ich es Ihnen vor Augen. Es gibt, das ist erschienen im Jahr 97 schon, eine Edition von Tagebüchern von Wittgenstein, die sich Denkbewegungen nennt, und das sind Tagebücher aus einem Manuskript. Das Manuskript 183. Sie können diese Sachen hier auch entsprechend natürlich aufrufen. Mit 183 können Sie es einfach online lesen. Mit dem Manuskript hat es eine Tagebuch aus dem Koda-Nachlass. Es hat eine besondere Bewandtnis damit, das war verschollen, das sind private Tagebücher von Wittgenstein, die zum Teil in Geheimschrift geschrieben worden sind, die sich in Gmunden befunden haben und dann über Freunde der Schwester von Wittgenstein weiter geschenkt worden sind und erst 1993, glaube ich, das wird uns nochmal auftreten, 1993 sind die wieder aufgetaucht. Unter diese Bände gehört, deswegen wird es auftauchen, ein wichtiges Manuskript aus der Vorphase der philosophischen Untersuchungen, das Manuskript 142, das ist aus dem Koda-Nachlass, und es gibt diese Tagebücher, die jetzt herausgegeben worden sind, eben schon vor 5 Jahren, von Ilse Sommer-Villa. Nun haben diese Tagebücher, die sind nun wirklich, wenn Sie sich das ansehen, man leidet, ja. Wittgenstein leidet und man leidet mit Wittgenstein mit. Er leidet praktisch ständig. Die offenen oder die dekodierten? Die sind hier dekodiert. Online-Angabe sind sie schon dekodiert. Das ist interessanterweise so, dass die schmerzhaftesten Stellen nicht immer kodiert sind. Er hat das nicht ganz konsequent gemacht. Er hat An manchen Stellen hat er die Praxis gehabt, die logischen und philosophischen Überlegungen hat er Klartext geschrieben und seine eigenen Gedanken, Befindlichkeiten und so hat er in Geheimschrift geschrieben, aber nicht immer. Manchmal hat er seine Befindlichkeiten auch ganz einfach Klartext geschrieben. Ich lasse mich auf diese Tage, also warum ich das jetzt sage, ist, weil da geht's sozusagen wirklich um die Person. Da geht es um die Person Wittgensteins. Und da es dieses Dokument gibt, ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, dass man es veröffentlicht. Sache, die hier angesprochen worden ist und die sich jetzt eben in der, das ist wieder die gedächtnisgeschichtliche Sache, nicht, die sich durch das Auftreten solcher Dokumente nun wieder in die Interpretationsgeschichte einschließt und einfügt, ist, dass man jetzt Auffassungen hat wie die folgende, ich lese Ihnen das jetzt vor. Insofern ist das Tagebuch vor allem für Wittgenstein-Forscher von Bedeutung, die Bezüge zu seinem gesamten Werk herstellen möchten. Durch Eintragungen sehr persönlichen Charakters wird aber auch Einblick in den Menschen Wittgenstein vermittelt und der erst in jüngster Zeit in der Forschung systematisch berücksichtigte, enge Zusammenhang seiner Lebensprobleme mit seiner philosophischen Denkweise sichtbar gemacht. Wittgensteins Reflexionen, die trotz Einfachheit des Stils durch Klarheit des Ausdrucks und Tiefe des Denkens bestechen, erstrecken sich über Kunst und Kultur bis hin zu ethischen und religiösen Fragen. Dies geschieht oft verhüllt. Wittgenstein schreibt in bildhaften Gleichnissen, deutet an, zeigt und demonstriert damit seine Auffassung von den Grenzen des Sagbaren, die er zeitlebens beibehielt. Sein Ringen mit Sprache offenbart sich als ethisch begründet. Seine Suche nach philosophischer Klarheit als eine Suche nach einer Klarheit über sich selbst. Wittgensteins Auseinandersetzung mit dem Bereich außerhalb der Welt der Tatsachen zeigt stellenweise Parallelen zu den bisher publizierten geheimen Tagebüchern. Sein Leiden des Geistes, so nannte er religiöse Erfahrungen, seine innere Not an den Grenzen des Sagbaren und wissenschaftlich Erklärbaren, kommt aber in keiner anderen seiner Schriften wie der vorliegenden in vergleichbarer Intensität und Glaubwürdigkeit zum Ausdruck. Das heißt, wir haben hier vermittelt, auch durch das Auftauchen neuer Quellen, den Ansatz zu sagen, da haben wir ja jetzt der Wittgenstein, wie er leibt und lebt, und diese Art von biografischer Information, die sollen wir jetzt und müssen wir jetzt in Beziehung setzen zu seiner Philosophie. Philosophie, gerade wenn man den Traktatus anschaut und die letzten sieben Seiten weglässt, das ist einfach etwas trocken. Nicht? Wir können an der Stelle mit Recht das Menschliche betonen. Und wie sieht das unter anderem aus? Ich bringe zwei, drei Beispiele aus einem Buch, das nun erschienen ist im Jahre 2001 und von Ulrich Answald und Anja Weiberg herausgegeben worden ist. Insofern ist mir schon ganz klar, dass ich hier auch so ein bisschen Forschungspolitik-Stand sozusagen Stellungnahmen mache und bin auch interessiert, bin auch mit der Anja Weiberg im Gespräch und interessiert daran, diese Themen aufs Parkett zu bringen. Das Buch heißt Der Denker als Seiltänzer, Ludwig Wittgenstein über Religion, Mystik und Ethik und enthält unter anderem einen Beitrag über Ludwig Wittgensteins Schreiben im Ersten Weltkrieg. Und die Ausgangsvoraussetzung, das ist von Regine Mund, die Ausgangsvoraussetzung nennt sie gleich in dem ersten Absatz, 1921 erscheint eines der wichtigsten Werke der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Doch der Tractatus Logico Philosophicus kann nicht allein zu einem der erstaunlichsten und originellsten philosophischen Entwürfe gerechnet werden. Zu seiner Besonderheit zählt überdies, dass er zu einem nicht unerheblichen Teil im Krieg konzipiert und verfasst worden ist. Und die Aufgabe des Beitrags, der hier drinnen ist, ist herauszufinden, wie der Erste Weltkrieg sich im Tractatus niedergeschlagen hat. Die
Wie sieht das aus? Ein weiteres kurzes Zitat. Die Grauen des Krieges hinterließen nun ihre Spuren. Die Erlebnisse des Krieges fanden im Tractatus Logico Philosophicus ihren thematischen Niederschlag. Im Zusammenhang mit den Fragen nach dem Tod und nach dem Sinn des Lebens, welche die tiefen Dimension des Religiösen mit umfassen, und der Frage nach einer die menschliche Existenz und Welt abbindenden Sprache. Unübersehbar ist ferner, dass die Themen Tod und Leben als Rahmenelemente gegenläufig eingesetzt werden. Wittgensteins gedanklicher Atem strömt im Tractatus von der Welt zu dem, wovon man nicht sprechen kann.
Ich halte mich sozusagen jetzt an die Darstellung. Sie sind Ihnen klar, worum es geht. Es geht um den Versuch, diese ganze Menge von Geschichte, Biografie in eine Beziehung zur Philosophie zu bringen. Und davon gibt es mehrere Ansätze. Ich bringe noch einen, bevor ich das lasse. Gerade die Ethik eignet sich an der Stelle, und das geht also an entscheidender Stelle über Ethik, eignet sich an dieser Stelle deswegen besonders gut, als man, bevor diese Quellen gekommen sind, nur relativ wenige Äußerungen von Wittgenstein über Ethik gehabt hat. Es gibt einen Vortrag über Ethik, es gibt die Aussagen über Ethik im Traktat, und nun haben wir plötzlich eine ganze Masse von neuen Infos darüber, wie der Wittgenstein sich gequält hat mit Selbstansprüchen, überzogenen Ansprüchen und damit ergibt sich die Möglichkeit, das, was der Wittgenstein als Person in seinen Tagebüchern als ethische Fragen gefunden hat, in eine Beziehung zu setzen, in eine fragende Beziehung zu setzen zu seinen Thesen über Ethik und sich also mit solchen Fragen zu beschäftigen, wie war er aufrichtig als Mensch und wie hängt die Aufrichtigkeit als Mensch zusammen mit seiner Forderung nach Aufrichtigkeit in seinen Schriften. Diese Art von Fragestellung, das Letzte, was ich Ihnen darum eben bringen möchte, ist nochmal ein Zitat aus dem Beitrag von Ilse Sommerwiller hier.